SRF 3.
Sieg über den IS. Die irakische Regierung verkündet die Befreiung von Mossul. Am Ende des langen Marsches in Istanbul versammeln sich hunderttausende Anhänger der Opposition zu einer Großkundgebung. Kritik an der Invalidenversicherung.
Meine Erfahrung ist die, dass Leute, denen die IV gestoppt wird, schwerer kranken.
Sagt eine Psychiaterin. Mit ihrer Meinung ist sie nicht allein. Info 3 mit Damian Rast. Im Herbst hatte die irakische Armee damit begonnen, die Stadt Mossul von der Terrormiliz IS zurückzuerobern. Nun, nach fast 9 Monaten, hat der irakische Regierungschef Haider al-Abadi den Sieg verkündet. Nahostkorrespondent Philipp Scholkmann berichtet.
Zuletzt verschanzten sich die verbliebenen Dschihadisten des sogenannten Islamischen Staats in Mossul in den hintersten Winkeln der Altstadt. Aus einigen Häuserblocks sei auch jetzt noch Kampflärm zu hören, melden Korrespondenten. Das hielt die irakischen Regierungskräfte in der Stadt nicht davon ab, tanzend und jubelnd den Sieg bereits zu feiern. Sie erreichten heute das Ufer des Tigris und damit das andere Ende der Altstadt. Mehrere Dutzend Dschihadisten hätten noch versucht, schwimmend zu fliehen. Andere leisteten Widerstand bis zuletzt mit Minen und Sprenggürteln. Auch heute kamen den irakischen Streitkräften noch Gruppen von Zivilisten aus den Trümmern entgegen, viele am Ende ihrer Kräfte. Bilder aus Mossul zeigen, das historische Zentrum der ehemaligen Millionenstadt ist durch Gefechte und Bombardement weitgehend zerstört. Auch die Nuri-Moschee steht nicht mehr, das Wahrzeichen der nordirakischen Großstadt, wo Abu Bakr al-Baghdadi, der Anführer des IS, vor 3 Jahren das Terrorkalifat ausgerufen hatte. Die Kämpfe zur Rückeroberung des Umlands von Mossul und der Stadt selbst seit letztem Oktober forderten tausende Tote, sie machten 800.000 Menschen zu Flüchtlingen. Auf dem Höhepunkt ihrer Macht kontrollierte die Dschihadisten-Miliz IS praktisch sämtliche sunnitisch geprägten Gebiete Iraks und auch weite Landstriche im benachbarten Syrien. In Nordirak ist westlich von Mossul jetzt noch das Städtchen Tel Afar unter Kontrolle der Dschihadisten, südlich von Mossul das Städtchen Hawija bei Kirkuk. Dorthin werden sich die Kämpfe nach dem Ende der Schlacht von Mossul verlagern. Als Territorialmacht steht die Dschihadisten-Miliz IS vor dem Ende. Doch es wird erwartet, dass sie sich nun zur Untergrundorganisation zurückentwickelt, die sie vor ihrem spektakulären Aufstieg war, und wieder versuchen wird, mit Anschlägen das Land zu destabilisieren. Die extreme Gewalt der letzten 3 Jahre hat die konfessionellen Spannungen in Irak weiter geschürt. Die politischen Pläne für einen versöhnlichen Neubeginn dagegen bleiben noch sehr vage.
Philipp Scholkmann. Um die Stadt Mossul geht es auch in der aktuellen Ausgabe der Sendung International. Sie finden sie auf srf.ch/podcasts. Gleich fragen wir, was Bundesrat Johann Schneider-Ammann in Russland will. Zuerst aber zu weiteren Nachrichten mit Daniela Püntener. Und da geht es zunächst in die Türkei.
In Istanbul demonstrieren Hunderttausende an der Kundgebung der türkischen Opposition. Die Großkundgebung ist der Abschluss des 3-wöchigen Marsches für Gerechtigkeit von Oppositionsführer Kemal Kılıçdaroğlu. Zehntausende begleiteten ihn auf dem Weg von Ankara nach Istanbul. Sie protestierten mit ihm gemeinsam gegen die Politik von Präsident Recep Tayyip Erdogan. Die türkische Regierung wirft Kılıçdaroğlu vor, er unterstütze mit dem Marsch Terroristen. Ministerpräsident Binali Yildirim erklärte, man wolle für die Sicherheit der Abschlusskundgebung sorgen. Er forderte aber die oppositionelle Republikanische Volkspartei CHP auf, sie solle nach dieser Kundgebung ihren Protest beenden. Die Waffenruhe, die Russland, die USA und Jordanien für 3 südwestliche Provinzen Syriens ausgerufen haben, scheint vorerst zu halten. Rebellen sowie die oppositionelle Beobachtungsstelle in Großbritannien berichten, es habe seit dem Beginn der Waffenruhe in der Region keine Luftangriffe gegeben. Auch die UNO wertet die vorläufige Waffenruhe als positive Entwicklung im Friedensprozess. Einen Tag nach den heftigen Unwettern in der Region Zofingen sind die Behörden noch immer daran, die Stromversorgung in den betroffenen Quartieren wieder aufzubauen. Nach wie vor seien Strominstallationen unter Wasser. Die Einschaltung des Stroms könne erst vorgenommen werden, wenn jede Liegenschaft an einer Versorgungsleitung von Fachleuten überprüft worden sei. Und das werde noch einige Zeit in Anspruch nehmen, teilt die Stadtverwaltung Zofingen auf ihrer Webseite mit. Gestern Abend seien über 400 Schadensmeldungen eingegangen. Hunderte von Feuerwehrleute und Angehörige des Zivilschutzes seien im Einsatz. Überschwemmt wurde auch das Bahnhofparking in Zofingen mit über 100 Fahrzeugen. Das Open Air Frauenfeld, eines der größten Musikfestivals in der Schweiz, kommt in amerikanische Hände. Live Nation, eine der größten Konzertveranstalter weltweit, hat die Mehrheit der Aktien übernommen. Man habe einen starken Partner gebraucht, sagte der Sprecher des Open Air gegenüber der Nachrichtenagentur SDA. Das Risiko eines finanziellen Absturzes sei immer größer geworden, denn immer mehr Veranstalter kämpften um die Auftritte zu kräftiger Stars. Die Auflagen nehmen zu und die Kosten für Sicherheitsmaßnahmen stiegen bis ins Unendliche. Zur Formel 1. Der Finne Valtteri Bottas auf Mercedes hat den Grossen Preis von Österreich gewonnen. Die beiden Sauberpiloten Pascal Wehrlein und Markus Eriksson landeten abgeschlagen auf den Rängen 14 und 15. Das Wetter. Am Abend und in der Nacht gibt es da und dort Gewitter. Morgen ist es veränderlich mit sonnigen Abschnitten. Vor allem in der zweiten Tageshälfte gehen wieder Regengüsse und Gewitter nieder, bei schwülen 26 Grad.
Info 3 Abend.
Bundesrat Johann Schneider-Ammann startet morgen zu einer 10-tägigen Auslandreise, begleitet von einer Schweizer Wirtschaftsdelegation. Auf dem Programm stehen Gespräche und Verhandlungen in Saudi-Arabien, den USA, Indonesien und zum ersten Mal seit der Krim-Annexion vor 3 Jahren auch in Russland. Ich habe Klaus Bonanomi gefragt, was Schneider-Ammann und die Wirtschaftsvertreter, die ihn begleiten, in Russland eigentlich wollen.
Die Schweizer Wirtschaft hofft auf eine Normalisierung der gegenseitigen wirtschaftlichen Beziehungen zwischen der Schweiz und Russland. Zur Erinnerung, die USA und die EU haben ja nach der Krim-Annexion Sanktionen erlassen, Vermögenswerte von russischen Bürgern eingefroren, russische Politiker und Wirtschaftsführer mit Einreiseverboten belegt und so weiter. Die Schweiz selber hat keine Sanktionen erlassen, aber sie vollzieht diese sozusagen nach in dem Sinn, dass keine Umgehung über die Schweiz erfolgt. Russland seinerseits hat auch Gegenmaßnahmen ergriffen und das alles hat eben, wie gesagt, den gegenseitigen Handel sehr stark gebremst. Und nun will man offenbar da ein bisschen sondieren und Türen wieder öffnen für den gegenseitigen Handel.
Nun, Johann Schneider-Ammann wollte bereits vor 3 Jahren nach Russland reisen. Es ging dann aber nicht, weil eben, wie Sie gesagt haben, diese Sanktionen verhängt wurden. Nun, diese Sanktionen bestehen ja immer noch. Weshalb hat Schneider-Ammann jetzt seine Haltung geändert und geht trotzdem?
Er selber hat seine Haltung eigentlich nicht geändert. Er hat immer wieder betont, dass er skeptisch sei gegenüber solchen Sanktionen. Die würden nicht in erster Linie dem schaden, dem sie schaden sollten, nämlich Russland, sondern der Schweiz, der Schweizer Exportindustrie. Was sich geändert hat, ist das geopolitische Klima. Also insbesondere nach dem Brexit und der Trump-Wahl in den USA hat man plötzlich wieder mehr Angst vor Protektionismus. Und es gibt Versuche, eben wieder den gegenseitigen Handel zu beleben. Und auch diverse europäische Wirtschaftsminister sind schon wieder nach Russland gereist, um eben auch ein bisschen zu sondieren. Zuletzt sogar der bayerische Ministerpräsident Seehofer mit einer Wirtschaftsdelegation. Also es bewegt sich so etwas in diese Richtung, Öffnung wieder gegenüber Russland.
Also der Handel zwischen der Schweiz und Russland soll gefördert werden. Da stellt sich natürlich die ganz grundsätzliche Frage, wie wichtig ist Russland überhaupt als Handelspartner für die Schweiz?
Russland hat nicht erste Priorität. Circa 1% der Exporte gehen dorthin. Und diese Exporte sind seit 2014 von 3 auf 2 Milliarden zurückgefallen. Gewisse Branchen, die Maschinen, Pharma, Uhren, exportieren seither 40-60% weniger nach Russland. Also das hat für diese Branchen schon eine gewisse Bedeutung. Und dieser Rückgang der Exporte hat sicher mit den Sanktionen zu tun, aber mindestens ebenso stark auch mit der russischen Wirtschaftskrise. Der tiefe Ölpreis schadet der Wirtschaft, der Rubelkurs ist gesunken und somit auch die russische Kaufkraft. Deshalb kann Russland weniger importieren.
Informationen von Klaus Bonanomi zum Russlandbesuch von Bundesrat Johann Schneider-Ammann.
Info 3 Abend.
Das Ziel der letzten IV-Revision war es, IV-Rentner und Rentnerinnen wieder schneller in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Doch viele Schweizer Psychiater sind besorgt. Sie sagen, genau das Gegenteil sei der Fall. Die härtere Gangart der IV führe dazu, dass viele, einst stabile Patienten, Rückfälle erlitten und gar zu Sozialfällen würden. Rahel Walser berichtet.
Doris Brühlmeier sitzt in ihrer psychiatrischen Praxis in Schlieren. Auf dem Schoß einen dicken Ordner, aus dem Blätter und bunte Post-it-Zettel herausquellen. Es sind die IV-Akten ihrer Patienten. Doris Brühlmeier verwirft die Hände.
Es ist elend, wirklich.
Doris Brühlmeier hat aktuelle Daten zusammengetragen. Die so gewonnenen Erkenntnisse seien erschreckend.
Meine Erfahrung ist die, dass Leute, denen die IV gestoppt wird, schwerer kranken. Solche, die vorher vielleicht 10 Jahre einigermaßen mit ihrer psychischen Krankheit oder auch ihrer körperlichen leben konnten, die werden durch so einen Entscheid von einem Tag auf den anderen wieder schwer rückfällig, müssen teilweise hospitalisiert werden. Und kommt auch für die Krankenkassen ziemlich teuer.
Bei einer 59-jährigen Patientin von ihr sei es beispielsweise rasant abwärts gegangen, nachdem ihr die IV-Rente gestrichen worden sei. Statt einer IV-Rente von 1600 Franken pro Monat seien hohe Kosten angefallen für Spitalbesuche und Betreuung. Mit solchen Beobachtungen ist Doris Brühlmeier nicht allein. Auch andere Psychiater berichten von ähnlichen Schicksalen. Doch der Leiter der Invalidenversicherung hat für die Kritik wenig Verständnis. Schließlich biete man zahlreiche Wiedereingliederungsmaßnahmen an, sagt Stefan Rittler.
Für mich ist es relativ schwierig, diese Kritik in diesem Sinne nachzuvollziehen.
Die Zahl der IV-Renten, die an psychisch Erkrankte ausbezahlt werden, sei über die Jahre hinweg stabil. Es werde also nicht gespart. Zudem falle niemand durch das soziale Netz, nur weil die IV-Rente gekürzt werde.
Wenn jemand kein Anrecht hat auf Invalidenrenten und dann doch in soziale, wirtschaftliche Schwierigkeiten kommt, dann ist dann dafür auch insbesondere die Sozialhilfe unterstützungspflichtig. Das ist das System der sozialen Sicherheit in der Schweiz.
Sozialhilfe statt Invalidenrente, das sei zu einfach gedacht, widerspricht die Psychiaterin Doris Brühlmeier.
Für Menschen, die depressiv sind und sowieso sensibler als der Durchschnittsmensch, die ertragen das schlecht. Diese Erniedrigung, auch das beste Sozialamt ist für viele Patienten ein ganz schweres Los.
Stefan Rittler von der Invalidenversicherung wiederum findet, es sei doch gerade die Aufgabe der Ärzte, ihre Patienten so weit stabilisieren zu können, dass sie mit solchen Situationen umgehen könnten. Die Diskussion darüber, wer in der Schweiz Anrecht auf eine IV-Rente hat und wer nicht, ist nicht neu. Und sie wird bald aktueller denn je, denn die nächste Revision der IV wird schon bald im Parlament diskutiert.
Das war Info 3, verantwortlich für die Sendung heute Damian Rast. Einen schönen Sonntagabend.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.